Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Bundé, banniert la tredejavla Edition Otz con en Giast Romansch, il Cuginier renum no Andreas Caminada. Schweizerdeutsch, das ist für dich und für mich ja die erste Fremdsprache. Probieren wir es trotzdem. Herzlich willkommen, Andreas Caminada, bei Hosting the Hosts. Wir befinden uns hier in der kleinsten Stadt der Welt, in Fürstenau, im Domlesk, wo der Andreas Caminada neben dem 3-Sterne-Restaurant mit Hotelzimmer, auch ein Gasthaus, ein vegetarisches Restaurant, eine Bäckerei, eine Rösterei und vieles, vieles mehr ins Leben gerufen hat. Er selber wohnt mit seiner Frau Sarah und den beiden Söhnen Finn und Kla gerade hier nebendran. Andreas, die kleine Tradition in diesem Podcast ist, dass nicht ich die erste Frage stelle, sondern der Max Frisch. Und das Spiel geht so: Du sagst mir eine Zahl zwischen 7 und 93 und ich schaue hier in das blaue Fragebuch und stelle dir dann die entsprechende Frage. Frisch, fromm, los geht's.
Jetzt erstmal schön, bist du da. Freut mich, dich hier willkommen zu heissen. Also ich wähle 77er.
Das ist dein Jahrgang, ne?
Ja, genau.
Empfinden Sie die Erde überhaupt als heimatlich?
Ja, sehr. Also ich fühle mich hier auf der Erde grossartig daheim und glaube viele andere auch.
Nächste Frage.
55.
Wie viele Freunde haben Sie zurzeit?
Wahrscheinlich 5.
Machen wir noch eine.
Okay, dann machst du 88.
Möchten Sie unsterblich sein?
Unsterblich, ja. Ich glaube, ich bin gern da und ich finde, das Privileg zu haben, in der Schweiz aufzuwachsen, da können seinen Job und seine Passion auszuleben, ich glaube, das ist schon, das sollte man, glaube ich, nicht gern abgeben. Aber irgendwann wird der Punkt kommen. Wir haben vorher von unseren Eltern auch gesprochen. Und ich glaube, das kann man sich auch nicht wünschen. Und deswegen ist es schon gut, so wie es ist.
2003 hast du da, wo wir jetzt in dem Schloss Schauenstein mit 4 Mitarbeitenden angefangen, heute sind es knapp 70, hättest du gedacht, dass der Ort einmal zu deinem Lebensinhalt wäre?
Ja, wir haben nicht genau gewusst, wo das herführt. Und wir haben natürlich schon einen Traum gehabt, um uns dort zu verwirklichen und einen Ort zu schaffen, wo man gerne herkommt und den Alltag ein bisschen vergisst. Aber dass wir gerade so weit kommen, diese Vorstellung hatte ich nicht gehabt. Ich hatte auch keinen Traum gehabt, um irgendwie 3 Sterne zu kochen. Mein Traum war wirklich, einen eigenen Betrieb zu führen. Wir könnten dort kreativ ausleben. Und vielleicht auch immer so ein bisschen so im Hinterkopf, immer so einen Traum gehabt, vielleicht von 17 Punkten und mal einen Stern. Aber es hat dann einfach so einen Lauf mit sich genommen. Und wir haben immer weitergemacht. Wir haben das Gefühl, wir sind noch nicht gut genug, wir müssen das verbessern und das verbessern. Und das hat dann einfach so eine, wir sind einfach in dem Strudel drin gewesen. Wir haben einfach funktioniert und haben das Beste daraus gemacht. Und ja, es ist, glaube ich, nicht planbar gewesen. Es ist genau so gekommen, wie es hätte müssen kommen. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass der Ort ja wirklich zu dem geworden ist, was es jetzt ist. Und das ist 18 Jahre harte Arbeit dahinter. Aber es ist eher so, immer so ein bisschen sehr, sehr, immer so mit einer Freude und nicht mit einem Ziel oder mit einer Verbesserheit, da müssen wir jetzt irgendetwas extrem Spezielles kreieren oder 3 Sterne haben. Das ist wirklich so, das ist so entstanden.
Hättest du manchmal gerne wieder 4 Mitarbeitende?
Ist schon auch cool gewesen, aber ich muss schon sagen, die ersten 2-3 Jahre sind schon pickelhart gewesen. Also das ist brutal gewesen. Also die müsst ihr nicht nochmal erleben. Also wir haben dort wirklich alles dafür gegeben, von morgen bis in der Nacht. Und es ist auch, wir haben da vieles auf der Seite gelassen deswegen. Aber es hat gebraucht, um so einen Betrieb überhaupt ein bisschen auf ein Level bringen, dass man ein bisschen Absicherung hat, dass man auch merkt, okay, jetzt funktioniert es langsam. Aber nein, das misse ich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin froh, dass wir jetzt mehr Mitarbeiter haben und dass wir auch so gute Mitarbeiter haben. Wir haben unterdessen auch das Kader aufgebaut. Das ist alles ein bisschen professioneller geworden. Das ist ja, die ersten 10 Jahre sind sehr chaotisch gewesen. Es war immer nach vorne raus top gewesen, aber hindurch ist nur das Feuerlöschen gewesen. Und das haben wir jetzt wirklich seit 6-7 Jahren, ist das wirklich sehr professionell. Es sind genügend Leute rum überall. Und das ist, gibt's schon eine gewisse innere Ruhe und eine gewisse innere Sicherheit auch, dass es nicht gerade auseinanderbricht, wenn irgendeiner ausfällt.
Weil es ist heute dein Lieblingsplatz, hier in der kleinsten Stadt der Welt?
Da gibt es ganz viele. Also ich bin sehr gerne hier im Garten. Wir haben ja den Garten ein bisschen erweitert in den letzten 2 Jahren. Wir haben einen Permakulturgarten gemacht. Wir wohnen da gerade dort unten beim Garten. Also dort gibt es ein paar super schöne Ecken. Aber auch dort oben. Ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre da und du kannst jeden Tag wieder so einen Ort neu entdecken fast. Also es ist wirklich so, ja, es ist einfach, es hat so viele schöne Ecken, sei das da hinten beim Stall oder wenn man mal wieder in den Stall hineingeht nach einer langen Zeit, und dann merkt man einfach so ein bisschen die geschichtsträchtigen Mauer, die man da auch gerade sieht. Und das ist, ich glaube, man kann sich da nicht satt schauen und satt fühlen.
Und Schwalben, die hier und raus fliegen, nehme ich an.
Auch, genau.
Also Du bist wirklich in der Natur drin. Du hast es jetzt angetönt, das Restaurant Otz, das ist das jüngste Baby eigentlich. In der Remise rein, 10 Sitzplätze, vegetarisch wirklich alles oder vieles halt aus eigenem Anbau. Was ist das Ziel von diesem Konzept oder welche Ziele verfolgen wir mit diesem Konzept?
Ja, wir haben mit dem Garten angefangen, mit dem Permakulturgarten und nach einem Jahr und auch nach dem Gedanken, was machen wir mit der Remise, soll die so bleiben oder soll man das vielleicht ein bisschen upgraden und vielleicht das Schlossmenü auch dort anbieten, weil viele Leute haben danach gefragt, dort auch Schlossmenü zu essen in der Remise, in der vorherigen Remise. Und wir haben das Gefühl, einfach nur Schlossmenü zu denen servieren, das ist irgendwie zu einfach. Und mit diesen Gedanken, und dann haben wir noch den Future Dialogue da gehabt in Fürstenau vor 3 Jahren, dort haben wir ein bisschen über Zukunft diskutiert und dort ist ein bisschen absehbar gewesen, dass es einfach mehr auf richtig Gemüse geht. Und wir haben dann auf das Gefühl, mal, das ist der richtige Moment, jetzt das vielleicht auch gerade umzuwandeln und dann gerade etwas komplett Eigenständiges zu machen, ein neues Konzept zu wagen und dann auch auf 100% vegetarisch zu gehen. Und auch viel auch der Garten da drinnen ist, weil es einfach auch nicht zu gross ist. Es verhebt auch, es ist nicht irgendwie eine Idee, wo nur ein Konzept ist, sondern man lebt das auch wirklich zusammen mit dem Garten und mit diesem Gärtner, den wir haben und auch mit dem Team, das jetzt in der Küche ist. Also wir haben da wirklich eine stimmige Geschichte. Es ist sehr klein, es ist sehr, 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 sehr direkt und ich finde, wir haben es auf einen guten Punkt gebracht und das ist jetzt so ein bisschen der Anfang, weil wir sind immer die sagen, wir wollen nicht irgendwie Nachahmer sein, wir wollen immer probieren, ein bisschen vorne mitzurennen und ich glaube, das war der richtige Moment gewesen, um das zu machen.
Zieht ihr jetzt da auch wieder die Aufmerksamkeit von Kritikern und so an, wenn ihr auch wieder in Richtung Stern geht, ist das ein Ziel?
Ja, das Ziel, mein Ziel, also unser Ziel ist einfach gewesen, dass wir das auf ein Level vom Schloss bringen. Dass man einfach weiss, wenn man dort hergeht essen, dann parkiert man ein grandioses vegetarisches Menü. Wir haben das auch so umgebaut, dementsprechend. Also wir haben wollen einen Ort schaffen, wo man sich extrem wohl fühlt, wo sich auch abhebt vom Schloss, wo einfach ein anderes Ambiente hat, weil es eben auch eine andere Umgebung hat. Und wir haben das auch so ausgewählt. Also wir haben wirklich schöne Materialien ausgewählt und wir haben gewusst, wir wollen etwas kreieren, wo für sich steht. Und mit guter Gastgeberkultur und mit einer so hohen Qualität, ja, ein Geschmäcker und ein Erlebnis. Und ob das überhaupt bewertet wird oder nicht, wir haben dann vom Gomio eine gewisse Bewertung gekriegt. Aber unser Ziel ist wirklich, dass der Gast rausgeht und sagt, hey, wow, grandios gewesen. Es ist vegetarisch, aber es ist im High-End-Bereich. Also wir wollen nicht so ein Sharing-Konzept haben und ein bisschen vegetarisch kochen, sondern wir wollen das wirklich ambitioniert machen. Wir haben gesagt, wir wollen das wirklich aus der, weil wir auch die Erfahrungen haben und auch den ganzen Rucksack mitbringen, was so eine hohe Küche eigentlich mit sich nimmt. Und das sind Vegetarische können noch mit einfließen lassen. Es gibt natürlich schon eine gewisse Freiheit auch, aber auch gewisse grundsätzlich schon gute Qualität. Und das so können wir wirklich das Restaurant auf dieser Qualität eigentlich leben, wo wir eigentlich wollen. Und das ist schon im High-End-Bereich.
Ist das auch eine Inspiration, wenn du einfach mal gewisse Produkte musst weglassen?
Ja, ich finde es schon. Es schränkt dann wieder ein bisschen ein, aber es ist natürlich ein ganz klares Konzept. Man weiß, da gibt es einfach nur Gemüse und da gibt es nicht noch Fleisch und so. Und das gibt auch mal eine gewisse Ruhe. Man kann sich wirklich zu 100% nur um die Gemüse kümmern. Da kommen auf einmal ganz viele gescheite Sachen dazu, weil wenn man wirklich jeden Tag auf das Gemüse schaut und nicht weiss, was soll man jetzt machen, auf einmal kommt etwas. Und das ist auch so ein bisschen die Geduld und die Zeit, die es auch braucht. Und ich glaube, das ist etwas, was noch nicht so erkundet worden ist. Es gibt noch keine Fine-Dining-Restaurants im vegetarischen Bereich, wo eben das entsteht jetzt alles. Und ich glaube, da ist viel Know-how rum und da können noch ganz viele tolle Geschichten entstehen. Und ich glaube, auch das merkt man für uns, für die anderen Betriebe oder auch wenn man dann Rezept schreibt, vielleicht auch für den Hausgebrauch. Man merkt einfach, das Know-how, das dort rauskommt, das ist noch gar nicht so verbreitet. Und das ist eigentlich spannend, weil es einfach ja, viele Leute lieben Gemüse, aber wissen noch gar nicht, was machen. Man hat eine Inspiration, die ist, ja, ist vielleicht so alltagstauglich, aber so richtig vom, was man High-End-Koche so in die Inspiration zu kriegen. Ich glaube, das ist schön, wenn man das belegen kann.
Was inspiriert dich denn mehr, wenn du jetzt an neue Konzepte herumdenkst? Sind das deine Gäste, deine Frau, deine Kollegen oder sind das deine Reisen? Du kommst gerade von Paris zurück.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich vor allem. Also grundsätzlich muss es sich wie zum Inneren aussen entstehen. Und jetzt so als Fürsten auch, eben mit dem Garten, wo wir vor 2 Jahren unbewusst eigentlich umgewälzt haben in den Permakulturgarten. Wir haben einen Gärtner eingestellt, da haben wir noch nicht über das vegetarische Restaurant geredet. Wir haben dann einfach gewusst, wir wollen das, die Remise umnutzen. Vielleicht gibt es so ein Testkochensystem, dass wir dann vielleicht einfach so Gerichte machen, wo wir vielleicht noch nicht im Restaurant servieren, aber wo wir so gerade mal entstehen sind. Und ja, je weiter dass wir gekommen sind, desto näher dass der Umbau gekommen ist, desto klarer ist es geworden, dass es eigentlich vegetarisch sein muss. Auch wegen dem Garten. Und das sind so Sachen, wo man irgendwann mal initiiert oder mal mit etwas anfängt. Und irgendwann wird es wie klar. Und das ist ein bisschen auch so, das ist eher da aus dem ganzen Ort entstanden und auch als gute Ergänzung zu dem, was wir schon haben. Und natürlich auch so ein bisschen spüren, was ist das Nächste, was kommt. Und dann gibt es auch andere Sachen. Natürlich, wenn wir gehen, auswärts gehen essen oder fürs Magazin bin ich viel unterwegs, dann sieht man auch viele Kollegen, man geht zu ihnen essen. Und das ist immer eine grosse Freude, wenn man dann wirklich gut bekocht und man gut, ja, in einem guten Restaurant sein kann. Und das ist wunderschön und das geniessen wir auch sehr. Und natürlich gibt es wieder vielleicht mal ein Produkt, das man entdeckt, wo man sagt, hey, wow, das finde ich cool, das Produkt müssen wir auch wieder mal hernehmen. Aber es ist nicht etwas, wo man kann nicht den Kochstil einfach nehmen und dann sagen, ja, das tun wir jetzt auch einpflanzen. Das geht auch nicht. Da muss man auch kritisch sein zu sich und wirklich probieren, seine eigene Stilistik beizubehalten und schon weiterzuentwickeln, sich austauschen, umschauen, aber trotzdem probieren, die ganze Idee dann halt in sein Korsett hineinzubringen.
Im Gegensatz zu dem vielleicht ein bisschen kitschigen Gourmet-Dörfli von Georges Blanc, wirkt Fürsten auch auf mich jedenfalls sehr authentisch. Wie schaffst du das? Und fast noch wichtiger die Frage, wie machst du, dass alle beteiligten Mitarbeitenden das auch so verkörpern?
Das ist eigentlich sehr natürlich. Ich glaube, das ist einfach eine gewisse Haltung, die wir haben und wie wir das auch leben, wie wir selber das leben. Also wir sind nicht irgendwie, es muss kein Glamour sein da oben, sondern es ist so ein bisschen eher die Patina, die es speziell macht. Und ich habe das schon immer wertgeschätzt hier in dem Fürstenau. Ich habe ja vor 18 Jahren angefangen, dann sind wir zu vierten vorne dran gewesen, wir haben nur den Vorderteil vom Schloss gehabt und dahin ist das alles wirklich ist fast ein bisschen verwachsen gewesen und so ein bisschen, weißt du, da ein Röstlenschlaf. Und auf dass man da auch das bewahrt. Und das ist für mich so wie der neue Luxus eigentlich. Es muss nicht nur ein Louis Vuitton-Shop da her, sondern es sind vielleicht die alten Gemüse mit einem alten Birnbaum oder so ein paar Holunderbäume, die noch drin sind und die alten Eichenbäume und so. Das ist das, was es ausmacht. Und alles andere ist eigentlich austauschbar. Heutzutage geht man in jeder Stadt, jede zweite Straße hat die gleichen Läden. Alle Brands sind eigentlich in jedem Land zu sehen. Und das ist so ein bisschen wie langweilig. Und ich glaube, wenn man in das Fürsten reinkommt, und dann auf das ursprünglich entdeckt. Ich glaube, das ist unsere Stärke. Und das muss man unbedingt bewahren. Und das ist auch etwas, was wir immer sehr geschätzt haben und auch bewahren haben wollen. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch nach und nach natürlich mit unseren Fans und mit unseren Gästen, die wir hatten, wir sind auch mit denen mitgewachsen. Wir hätten das ja nicht können vor 18 Jahren schon so planen, weil wir haben einfach mal mit dem Restaurant vorne angefangen, haben dann einfach gemerkt, dass die Leute gerne hierher kommen und dann haben sich Möglichkeiten ergeben da mit dem Städtchen, weil ja alles leer war. Und dann haben wir uns halt nach und nach immer wieder etwas daher gewagt an etwas. Aber auch, nur weil die Gäste so zahlreich auch ins Schloss gekommen sind, sonst hätten wir uns ja gar nicht können erlauben, so etwas zu machen.
Was erdet dich?
Sicherlich das Fürsten auch. Und auch meinen Job und die Leute um mich herum. Und ja, einfach auch der Pensum, den ich habe. Ich meine, ich bin involviert in ganz vielen Projekten, für unsere eigenen Projekte. Und die brauchen einfach grosse Aufmerksamkeit, das fordert mich auch massiv, aber es ist auch etwas, was mich zufrieden macht, zufriedenstellt. Und das tut dich automatisch erden. Also wenn du das Gefühl hast, ja, jetzt bin ich keine Ahnung mehr, und dann gehst du in die Küche und kommst unter die Rede, dann vergisst du das sowieso. Und wenn du einfach in dem Strudel drin bist, dass du einfach lieferst und den Job gerne machst, dann vergisst du auch das drumherum.
Aber ihr entwickelt ja permanent neue Gerichte, neue Ideen, neue Konzepte etc. Wie schnell kannst du von deinem Unternehmermodus in Gäste-Charme-Modus, in Küchenchef-Modus wechseln?
Ich glaube, das ist gar kein Modus. Man muss sich einfach so geben, wie man ist. Und ich probiere mit meinen Mitarbeitern genauso umzugehen wie mit meinen Gästen. Ich probiere, dass ich ihnen ein gutes Gefühl gebe, dass ich sie wertschätze. Natürlich braucht es heute vielleicht einmal eine andere Energie oder es muss auch mal vielleicht einmal etwas. Ja, man muss da auch ein bisschen kreativer sein vielleicht, als man Gast war, aber das kann man auch trennen. Also ich habe meistens auch so ein bisschen Phasen, wo man wissen, es muss ein neues Menü her, es gibt so zwei Wochen so Vorlaufzeit, bis man dann halt das Menü hat und dann ist man halt ein bisschen fokussiert aufs Kreative und aufs Neue kreieren. Und wenn das abgeschlossen ist, hat man so ein bisschen wieder 4 Wochen ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen und das ist so ein bisschen wie, man macht das so ein bisschen wie im Blöck.
Ich habe oft das Gefühl bei dir, dass dein Tag einfach doppelt so viele Stunden hat wie der von anderen Menschen oder wie mein Tag. Wie bringst du das alles unter den Hut und wie muss man sich so einen Tag bei dir überhaupt vorstellen?
Ja, wir haben unterdessen eben schon auch ein gutes Konstrukt aufgebaut mit genügend Mitarbeitern. Wir haben das Kader aufgebaut, also wir haben überall Leute, dass es funktioniert. Also es braucht mich eigentlich nirgends, so rein vom Operativen her. Und deswegen kann ich auch relativ flexibel arbeiten und auch andere Projekte noch machen überhaupt. Aber das hat auch gewisse Struktur gebraucht. Das wäre vor 6 Jahren noch gar nicht gegangen. Und natürlich habe ich Marcel in der Schlossküche, ich habe Matthias hier in der Casa Caminade, dann den Yves laufen noch separat. Und natürlich habe ich meine Aufgaben. Eben, wenn Gäste sind, bin ich im Schloss. Wenn wir neue Menüs kreieren, bin ich im Schloss. Und das sind einfach so Aufgaben, die man halt hat. Und zwischen ihnen probiert man alle anderen Sachen noch reinzubringen. Und das ist gut geplant. Es sind viele Leute um mich herum und es sind grosse Teams. Und da braucht es Organisation. Also man muss Vertrauen haben, man muss aber auch, ja, das Controlling natürlich muss stimmen. Da mache ich viel noch so Stichprobenkontrolle. Ich gehe nochmal aufs Zimmer rauf oder ich gehe nochmal in die Kasenküche oder ich sitze mal in den Gemäldesaal über und schaue, was fehlt nicht und so. Also das ist so, ja, es sind lange Tage, aber es sind auch sehr gut ausgefüllte Tage. Also wir probieren das wirklich zu komprimieren. Dass man wirklich auch, dass ich auch meine, eben, dass meine Familie nicht zu kurz kommt, dass die Mitarbeiter nicht zu kurz kommen, die Gäste nicht und auch ich selber nicht. Das braucht schon eine gewisse Organisation, um das überhaupt zu stemmen.
Wie oft bist du in Prozent vor Ort in Fürstenau vom Jahr?
Ja, 98%, wenn wir offen haben, würde ich sagen.
Weil das ist etwas, was die Schweiz immer so ein bisschen erwartet, wenn man international unterwegs ist, dann ist es ein Glück, wenn der Küchenchef überhaupt in dem Restaurant ist. Und das war bei dir aber immer anders gewesen schon.
Ja, ich habe einfach immer schon gewusst, dass wenn jemand auf Fürstenau kommt, wegen uns oder wegen mir, dann ist das, muss man einfach auch da sein. Und natürlich gibt es einmal so Tage, ich sage immer 5 Tage im Jahr, darf ich weg sein. Jetzt letztes Jahr sind es vielleicht 8 gewesen oder vielleicht sogar 10. Und dann probiere ich das irgendwie gut zu lösen, dass ich vielleicht noch schon kurz anrufe oder dass meine Frau noch vorbeigeht. Also man nimmt das sehr ernst, dass man auch wirklich am Gast das Gefühl gewinnt, hey, schau, das ist, wir sind da, wir sind Präsenz, es ist Familie geführt, und eben, wir machen alles aus Fürstenau aus. Wir haben Büros da, wir haben eben die 3 Betriebe da vor Ort. Und auch wenn es um die Nive geht, die meisten, wenn etwas wollen, kommen sie hierher. Oder wir machen gewisse Termine ab an einem Mittwoch, wo der Mittag zu ist bei uns, oder an einem Dienstag. Also das kann man eigentlich ziemlich gut von da aus alles kontrollieren und auch alles quasi vorantreiben.
Deine Küchenchefs in den einzelnen Inif-Restaurants, die sind allesamt auch ausgezeichnet. Die haben 18 Punkte zum Teil, 2 Sterne sogar. Fällt dir Teilen und Herrschen leicht?
Ich finde die grossartig. Also der Daniel Zeindorfer, der Silvio, all die Leute. Ich meine, es ist eine Freude, mit denen mitzuschaffen und dass sie eben schon so lange auch bei mir sind. Und sie sind jetzt zum Teil mehr als 10 Jahre schon bei uns. Und da ist ein riesiger Respekt für sie, für das, was sie leisten eigentlich tagtäglich in diesen Ignifs. Und dann ist es auch schön, dass man ihnen eine Verantwortung übergeben kann und dass man dann auch sieht, wie gut sie das machen und dass sie auch ihre Freiheiten haben. Ich bin nicht einer, der geht erzählen, das ist jetzt nicht gut, mache jetzt das ein anders. Ich gebe Inputs, ich probiere, dass ich selber auf die Idee komme, das vielleicht zu verändern. Ich probiere dort ein bisschen zu coachen. Und wir kommen da immer wieder zusammen, dass wir ein bisschen darüber reden, was wichtig ist. Aber schlussendlich, eben, wenn jemand 10 Jahre mit einem arbeitet und sie werden auch erwachsener. Also, ich meine, Zeindelhofer ist mit 21 zu mir gekommen und er ist jetzt langsam wieder 33, ist, glaube ich, 32 geworden, wird dann 33. Ich meine, der muss auch seine Freiheiten können leben und der muss sich können ausleben, sich kreativ können weiterentfalten. Das gleiche ist mit dem Silvia oder mit dem David und auch mit dem Skib und Mottl. Und das muss man einfach lassen. Wenn man nicht bereit ist, loszulassen, dann, und nicht bereit ist, zu stylen, dann dürfen wir das auch nicht machen. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, vielleicht eine Charakterfrage oder vielleicht auch bei mir, weil ich so früh angefangen habe und einen gewissen Erfolg selber gehabt habe, ist es wahrscheinlich einfacher, auch mal zu loszulassen und auch die anderen strahlen zu lassen. Und ich habe eine riesen Freude, das gesehen. Ich meine, die machen einen grandiosen Job in diesen ganzen Inifs und das ist einfach auch schön zu sehen. Oder Zusammenhalt.
Und wie ist das da jetzt im Schloss? Also das eine ist ja gesehen, mitwachsen und so, aber das andere ist ja auch mit beteiligen oder eben jemanden auch mit ins Boot nehmen, wo man wirklich merkt, das ist jetzt mehr wieder einfach nur ein Angestellter.
Mhm. Ja, ich glaube auch das ist wichtig. Ich meine, wenn man merkt, dass gewisse Leute einfach sehr gut zu einem passen und man sich gut versteht und man weiß, okay, mal, der will man auch langfristig da herbinden, dann ist es wie klar, dass man dann halt auch teilt und dann sagt, hey, look, mich wollte ich integrieren, komm, bist doch ein Teil davon und dass man auch Perspektiven ermöglicht und auch, das ist immer wichtig bei uns oder auch für die Mitarbeiter, dass man ihnen Perspektiven aufzeichnet, dass man schaut, okay, was sind die nächsten Schritte und so. Und jetzt bei Marcel Skiba, ja, der ist 7 Jahre bei uns, der macht einen hervorragenden Job, ist wirklich ein herzensguter Mensch und ich liebe das mit ihm zu arbeiten und wir verstehen uns einfach auch kulinarisch und er geht auch sehr gut mit den Leuten um und das passt einfach. Und deswegen war für mich wie klar gewesen, er ist ein Kandidat, um mit mir das hier in Zukunft zu bringen. Und das ist schön, wenn man so Leute findet. Und natürlich auch ein Silvio, der auch schon ewig bei uns ist, jetzt schon 7 Jahre in Yves-Patergatz macht, auch dort sind wir dran, immer zu schauen, wie können wir sie motivieren, können wir sie integrieren, involvieren. Und das gehört einfach auch zu einem Unternehmer oder zu einer Geschäftsführung dazu, dass man einfach auch sieht, wer muss man besonders fördern und wer muss man involvieren.
Wenn man von Business redet, wäre das 3-Sterne-Restaurant für sich jetzt betrachtet, in dem Mikrokosmos von allen anderen Geschäftsbereichen, wo ihr tätig sind, wäre das 3-Sterne-Restaurant ein Business Case?
Ja, für uns ist es sicherlich ein Business Case. Also wir haben von Anfang an müssen jeden Rappen umdrehen. Also wir sind immer sehr vorsichtig umgegangen mit denen, mit investieren und mit weiterzukommen. Und wir haben, ja, wir haben das von null aufgebaut. Und wenn das nicht wirtschaftlich tragbar gewesen wäre, dann würde es sich gar nicht geben. Also der Drei-Sterne-Restaurant, ja, hat dann auch dementsprechend eine höhere Marge, nicht höhere Marge, höhere Preise natürlich, aber auch höhere Kosten. Aber das geht halt immer darum, dass man das unter Kontrolle hat. Mitarbeiterkosten ist wichtig, Foodkosten sind wichtig. Also das muss einfach irgendwie, das gehört halt auch zu einem Koch dazu, dass er weiß, was er einkauft und was der Preis nachher ist, wenn man es verkauft. Und das probiere ich auch den jungen Köch mitzugeben. Schön und gut, wenn man so angestellt ist und sich kann ausleben und Kaviar und Trüffel und Hummer auf den gleichen Teller legt. Es wird nicht besser, sondern es geht darum, wie kann man mit gutem Produkt ein grandioses Gericht herbringen, wo die Leute nicht hinterfragen, was ist der Einkaufspreis gewesen, sondern einfach happy auf den Tisch gehen und sagen, hey, grossartig. Und wir haben von Anfang an schon sehr einfache und normale Produkte hergenommen. Von der Gurke über Lauch, Herdöpfel, das sind so die Zutaten gewesen, die wir immer hergenommen haben. Und aus denen haben wir probiert, etwas Grossartiges zu kreieren. Das braucht ein bisschen mehr Manpower, ein bisschen mehr Kreativität und vielleicht auch ein bisschen mehr Effort im Kochen. Und dafür, ja, wird das auch geschätzt. Also das ist, unsere Gäste haben das schon immer geschätzt, dass wir nicht ein Luxusprodukt haben. Und ja, wir, alles, was wir dort erwirtschaftet haben, haben wir nachher reinvestiert in die neue Projekte. Und also das ist eigentlich unsere Plattform gewesen, um überhaupt so weit zu kommen, dass man auch mal ein anderes Projekt noch angehen kann. Also es ist ein wichtiges, das ist unser wichtigster Betrieb und das muss funktionieren wirtschaftlich.
Also der Motor eigentlich auch vom ganzen Biotop, Caminada-Biotop, wie tut sich das aus betriebswirtschaftlicher, organisatorischer Sicht so zusammensetzen? Es gibt eine Stiftung, es gibt Genusswerk GmbH, es gibt Inis, es gibt Restaurant, Hotel, Sponsoring, Magazin etc. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben ja verschiedene Gesellschaften und die eine Gesellschaft betreibt einfach die ganzen Restaurants hier vor Ort. Das ist meine erste Gesellschaft, die ich gegründet habe. Und dann haben wir auch die neue Gesellschaft noch gegründet, die Signif betreibend, wo das ein AG ist, wo mir gehört und meiner Frau zu 100% oder 50-50. Und wir haben die Geschäfte verschiedene, natürlich auch verschiedene aufgeleistet. Und dann kommt die Stiftung, die ist eigentlich separat, die haben wir separat ins Leben gerufen. Das ist eine private Spende, die ich gemacht habe. Und ich habe die privat ins Leben geführt, um einfach etwas zurückzugeben von dem Erfolg, den wir hier dürfen haben in den letzten Jahren. Und das ist so ein bisschen wie auch ein Zeichen für die Branche, dass sie einfach lukrativ, dass sie spannend ist, dass sie schön ist, dass man Freude hat in dieser Branche, zum Weiterkommen. Und deswegen haben wir etwas für die Jugendlichen wollen machen, für die Talente, eben so Service-Mitarbeiter, aber auch Koch-Talent und so. Und das ist eine Plattform, die wirklich für die da ist. Das hat keinen wirtschaftlichen Hintergrund, sondern das soll einfach wirklich etwas sein für die Gastronomie. Und wir haben jetzt so 6 Jahre Erfahrung drin, wir haben sehr viel dafür geschafft, sehr viel ja, auch Freizeit dafür investiert, um das auf ein Level zu bringen, wo wir wissen, hey, wow, sind, glaube ich, schon mehr als 40 Leute auf dem Programm gewesen. Ich meine, so ein Programm kostet so die 15 bis 18'000 Franken. Und da muss auch Geld reinkommen. Und die Gelder generieren wir mit gewissen Events, sei das Charity-Events, oder wir haben auch von jedem Menü, das wir verkaufen im Schloss, gehen 2 Franken in die Stiftung und auch in anderen Betrieben. Von uns machen wir das Gleiche. Und da, das ist wirklich so ein Herzensprojekt. Und ich glaube, da kommen so viele positive Feedbacks zurück. Und die jungen Talente, die sind einfach dankbar, dass es so etwas gibt. Und die haben auch keine Verpflichtungen uns gegenüber. Die können machen und tun, was sie wollen. Nach diesen 6 Monaten kommen sie zurück, kriegen das Zertifikat, machen noch einen Abschlussbericht und eine Abschlussarbeit. Und dann sind sie draussen. Und gewisse Leute haben sich so selbstständig machen können. Einer hat schon einen Stern gekocht in Belgien. Und das wird immer ein Teil von dieser Geschichte sein, von diesen Köchen oder Service-Mitarbeitern. Und das ist einfach schön zu sehen, dass wir dort einen Einfluss genommen haben auf den Nachwuchs.
Wir können vielleicht nachher noch ein bisschen detaillierter auf Uche Lind sprechen. Du bist ja aber auch eine Lifestyle-Figur geworden in dieser Zeit. Du bist eine Berühmtheit, du hast ein Magazin. Wie ist es für dich, berühmt zu sein?
Also ich fühle mich überhaupt nicht als Berühmter. Ich weiss noch, als ich zuerst mal Koch des Jahres war, im 2008. Und dann bin ich halt auch ab und zu noch einkaufen und dann habe ich das Gefühl, jetzt schauen wir alle in meinen Warenkorb rein. Und ich habe mich wirklich sehr unwohl gefühlt und irgendwann habe ich dann das sogar nicht mehr gemacht, weil es mich einfach gestresst hat irgendwie. Aber das sind nur meine Gedanken gewesen, glaube ich. Aber jetzt seit Corona, vor 2 Jahren, bin ich dann wieder einkaufen und ich mache einfach meine Einkäufe, ich mache mein Zeug und ganz normal und ich fühle mich völlig, ich benehme mich wie jeden anderen auch und ich muss einen Job erledigen und ich habe da überhaupt keine Hemmungen und ich überlege noch nicht, ob ich berühmt bin oder nicht, sondern ich gebe mich einfach ganz natürlich und freundlich natürlich auch. Ich wollte einfach, ja, ich laufe da ziemlich unbeschwert durchs Leben und weiss, was ich liefern muss in meinen Betrieben und weiss, was die Erwartungen sind daheim von den Kindern und. Also ich bin auch schwer beschäftigt natürlich, wie viele anderen auch. Und das ist der Alltag und nicht etwas anderes.
Gibt es Sachen, die ein gewisses Renommee oder ein Berühmtsein ermöglichen und Sachen, die es eher verunmöglichen?
Ich muss gerade überlegen. Es hilft natürlich schon, wenn man in Paris ist und man will in ein gutes Restaurant essen und man schreibt und es ist schon alles voll und der Chef sagt, der Caminade kommt vielleicht, oder das machen wir ja auch. Dann kann man vielleicht noch schauen, dass man irgendwie einen Tisch irgendwie wieder freikriegt oder noch einen reinzwängt. Das sind natürlich schon so Vorteile, die man hat. Aber sonst, ich glaube, Nachteil, nein, gibt es glaube nicht. Ich glaube, wir haben einen Beruf, wo wir etwas Tolles machen können. Es ist etwas, was die Leute schätzen. Wir teilen das auch mit unseren Rezepten, mit unseren Geschichten. Das ist etwas, was man im Alltag auch braucht. Und das ist eigentlich etwas Positives. Das ist ja nicht irgendwie, wir sind keine Politiker, wir tun auch nicht irgendwie gross anecken, denke ich, sondern wir liefern dafür Rezepte. Die es gerne haben, sollen es nachkochen. Und die gerne Kulinarik haben, die kommen hierher. Das ist eigentlich etwas für das Wohltuengefühl. Und deswegen, glaube ich, hat es sehr viele positive Seiten, weil wir ja etwas Gutes tun wollen. Und die negative Seite, nein, die gibt es eigentlich, natürlich mit den sozialen Medien gibt es auch immer wieder negative Kommentare, aber grundsätzlich ist es eigentlich relativ positiv.
Wie wird man zu einer Marke?
Gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen, kommt ein bisschen darauf an, wie man sich gibt oder wie man sich halt auch organisiert. Oder ich meine, eine Marke, ich habe angefangen mit dem Schloss. Nach 10 Jahren habe ich das Gefühl, okay, jetzt muss ich vielleicht mal ein Andreas Caminade-Logo machen. Wir haben eine gewisse Partnerschaft. Vielleicht muss man das auch ein bisschen abtrennen vom Schloss, dass es nicht zu alles nur dem Schloss angesucht wird. Und dann fährt man nachher an, überlegt, okay, wie kann man die Geschäftsfelder noch ein bisschen optimieren oder wie tut man vielleicht auch die verschiedenen Marken oder die verschiedenen Welten, die entstehen, wie kann man die auch separieren, oder? Wir haben dann auch angefangen, für mich ist das wie klar gewesen, dass es wie eine Mehrmarkenstrategie sein muss. Und so, es ist nicht alles nur Schloss Schauenstein, sondern es ist vielleicht eben, wenn es damals eine Remise geht, dann ist es eine Remise, die steht für sich, das hat mit dem Schloss nichts zu tun. Und so hat sich dann das auch hier ergeben. Es ist dann mal ein Catering dazu gekommen. Das ist auch nicht Schloss Schauenstein-Catering gewesen, sondern es war etwas Neutrales gewesen, weil ich habe das Gefühl gehabt, alles muss für sich stehen. Und sonst ist das auch wie ein Klumpenrisiko irgendwie. Und es ist auch schön, wenn man ein bisschen vielfältiger kann arbeiten kann. Zum Beispiel auch Signif. Das ist für mich wie wichtig gewesen, dass es etwas Neutrales ist, wo nichts mit dem Schloss zu tun hat und eigentlich auch gar nichts mit mir, sondern wo einfach für etwas steht, wo eine grossartige Gastgeberkultur hat und etwas, wo man teilt und das Sharing-Konzept im Fine-Dining-Bereich. Natürlich haben wir am Anfang den Namen noch ein bisschen hergenommen, aber der wird sicher auf die nächsten Jahre auch verschwinden, weil es einfach Signif für sich steht. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Entscheidung, die man halt trifft. Wollt man alles unter einem Namen setzen? Ich bin immer derjenige, der gesagt hat, hey, nein, ich gehe auf keins Cover von meinen Kochbüchern, ich mache das neutral, vielleicht mit dem Namen, aber nicht nur mit meinem Gesicht und so. Und das sind so ein bisschen, sind so Entscheidungen, die man treffen will. Und vielleicht auch etwas, was man in sich hinein spürt, was man sein will und wie man wahrgenommen werden will. Und das ist, ja, und dann nach 20 Jahren, wenn man gewisse, ja, viel bewirkt und auch viel anreist und auch viel, vorantreibt, dann wird man vielleicht auch wahrgenommen und dann ist man vielleicht auch in einem gewissen Teil wie in der Marke. Aber grundsätzlich sehe ich mich als Person und ich mache und tue. Und dann haben wir die Marke wie Nies, Schrauenstein, Akasa, da Casa Caminada, also das sind Sots. Und das sind dann wie Marken in sich selber.
Andreas, was macht dir Angst?
Ganz vieles. Je älter das man wird, ob das dann familiär bedingt ist oder ob das auch, ja, den Job und so mal eine schlaflose Nacht, aber ich glaube, man darf die Leichtigkeit nicht verlieren. Man darf sich auch gar nicht zu fest Gedanken machen über alles. Ich glaube, dass je mehr, dass man sich dort irgendwie drin reinbohrt in irgendetwas, desto schlimmer wird es. Ich glaube, man muss mit einer gewissen Leichtigkeit angehen. Und natürlich gibt es ab und zu Angst, indem man sagt, okay, jetzt haben wir dort wieder einen Ausfall gehabt von vier Personen oder dort wieder zwei. Eben während Corona ist das immer wieder mal der Fall gewesen. Und dann ist es nochmal der zusätzliche Druck, der aufkommt. Aber ich glaube, solange wir unseren Job gut machen, jetzt was betrieblich angeht, und wir probieren wirklich, das unseren Mitarbeitern zu vermitteln, was wir in diesen Betrieben auch leben wollen, dann muss man auch nicht gross Angst haben, was jetzt betriebsmässig angeht. Und man probiert wirklich so, die Welten zu kreieren und mit diesen Mitarbeitern zusammen das auch wirklich tagtäglich zu leben. Und das geht darum, die Leute zu motivieren. Und wenn man weiss, man ist umgeben von ganz guten Teams, dann gibt es auch eine gewisse innere Ruhe und Zufriedenheit. Und auch, ja, man kann dann auch wirklich sehr beruhigt schlafen eigentlich.
Wir haben vorher schon ein bisschen geredet von deiner Stiftung oder von eurer Stiftung. Uccellin heisst die, also Vögeli. Injif heisst ja Nest auf Romansch. Und mit dieser Stiftung förderst und forderst du junge Talente, wie du gesagt hast. Du ermöglichst aber auch Einblicke in Orte, wo sie sonst vielleicht oder für junge Berufsleute eher schwierig Zugang hätten oder nur schwer zugänglich sind. Das ist eine grossartige Idee, die von vielen auch beklatscht wird. Deine Frau leitet die Stiftung. Wie viel Arbeit steckt denn da dahinter?
Ja, ganz viel. Also wir haben das ja wirklich immer nebenbei gemacht bis jetzt. Also auch meine Frau, die hat ja sonst auch noch ganz viel um die Ohren. Sie macht die ganzen Controllings, die ganzen Budgets von allen diesen Betrieben und so. Und sie ist wirklich auch immer unter Strom. Und wir haben jetzt auch nach 6 Jahren können, oder haben wir uns entschieden, dass wir dort bei einstellen. Wir haben jetzt eine Geschäftsführerin eingestellt, neu. Die fährt dann jetzt im Frühling an. Und da erwünschen wir uns auch, oder erhoffen wir uns auch, dass wir das nochmal ein bisschen breiter spielen können, dass wir noch mehr raus können, wo die jungen Leute auch sind, dass wir uns auch mehr präsentieren dort, dass wir wirklich auch die jungen Leute erreichen, dass sie wissen, dass es die Plattform gibt. Und das ist sicher ein nächstes Level, das jetzt dort auch ein bisschen eingerufen wird. Aber es braucht aber auch, eben bei so einer Stiftung auch, zuerst einmal eine Anfangszeit, das aufzubauen, das zu verstehen und auch mal zu einem gewissen Punkt zu kommen, dass man dann sagt, okay, mal jetzt kann man es mit gutem Gewissen übergeben und jetzt braucht man jemanden, der sich so hundertprozentig für das um das kümmert. Und ich glaube, wir haben dort, jetzt können wir dann den nächsten Schritt einleiten und das ist das wirklich, die Stiftung breiter zu machen und die Stiftung bekannter zu machen, weil schlussendlich geht es ja darum, ein 6-monatiges Stipendium oder Praktikum zu vergeben, wo im Wert bis zu 15'000 Franken. Wir haben die ganze Welt angezapft, die besten Restaurants auf der Welt. Wir organisieren wir machen die ganze Planung, eben von der Produzentenbesuch über die Restaurantbesuche, die dann fast bis zu einem Monat gehen. Also man kann auf New York, man kann auf Südamerika, man kann auf Oslo, man kann überall her. Und das wird alles für uns organisiert und zahlt. Und man hat auch nicht irgendeine Verpflichtung im Nachhinein. Und das ist wirklich so eine Herzensgeschichte, aber natürlich mit ganz viel Arbeit verbunden. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir jemanden eingestellt haben.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast gesagt, 40 Leute haben das schon abgeschlossen. Es gibt gar kein fixes Programm. Das heisst, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt ein Stipendium zugesprochen bekomme vom Stiftungsrat, dann könnte ich sagen, ja, ich möchte eigentlich auf Schweden, weil mich interessiert das und das. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also man kann auf der Webseite das anschauen, uccellin.com, dort hat man eine englische und eine deutsche Variante. Und da sieht man auch unsere Partner, die wir drin haben. Also das sind wirklich die besten Restaurants auf dieser Welt und in verschiedensten Ecken von dieser Welt und auch gute Produzenten, zum Beispiel ein Austerfarm in Holland da oben und zum Sergio Herrmann kann man gehen, man kann zum Rhöner Rezipi gehen, ins Geranium auf Kopenhagen, man kann zum Virgilio Martinez, zum Daniel Hohm, zum Massimo Bottura, also wirklich die besten Köche auf dieser Welt und die coolsten Restaurants, dort kann man hinschauen und das ist so schon ein fixes Programm. Aber man kann das füllen mit den Bedürfnissen, die man hat. Also wenn du sagst, hey, du interessierst dich für die französische Küche, ja, dann gehst du vielleicht zum Yannick Allenau für 4 Wochen und dann gehst du vielleicht noch zu einem Patissier in Paris oder irgend so in einem Ort auf dieser Welt, wo einfach gute Patisserie gelebt wird. Also da sind wir relativ offen, wir probieren sich jetzt zu coachen. Wenn jetzt einer zu einseitig etwas ausfällt, dann probiert man ihn vielleicht auch ein bisschen zu motivieren, vielleicht trotzdem noch ein bisschen dorthin gehen oder dorthin zu gehen. Aber schlussendlich sind sie wirklich frei zum Auswählen.
Und wenn du dich jetzt in einen Teilnehmenden hineinversetzt und ihm könntest einen Ratschlag geben, wenn er sich bei euch bewirbt, wie wählen dir die Leute nachher aus? Auf was sollten die achten?
Ich glaube, sie müssen gar nicht viel machen. Sie haben ja einfach ein Bewerbungsschreiben zu schreiben und es gibt ein Formular auf der Webseite, da tut man sich eintragen. Und das Bewerbungsschreiben ist einfach wichtig, also dass man wirklich merkt, hey, das ist ein passionierter Handwerker, der will weiterkommen und der sieht das als Chance und das ist eigentlich schon alles. Und man muss natürlich die ganzen Stationen, die er schon gemacht hat, bis jetzt noch mitgeben, weil er muss minimum 5 Jahre Erfahrung haben, er darf nicht älter sein als 35. Und nachher hat man eigentlich jede Chance, da drauf zu gehen. Also wir haben von Österreicher über Kolumbianer, über Deutsche, Schweizer, wir haben auch schon Leute aus eben Holland, Belgien, Benelux. Also von überall kann man sich bewerben, ohne irgendwelche... Also man hat keinen Nachteil eigentlich.
Haben da nicht mehr traurige Gesichter oder glückliche denn?
Ja, es gibt schon ab und zu Leute, die man halt absägen muss. Aber man sagt vielleicht auch, hey, schau, du, das Bewerbung ist super gewesen, also probier es nochmal nächstes Mal. Wir haben einfach zum Teil auch noch Kapazitäten für 4 Leute pro Semester. Und das ist schon das Ziel, dass wir das in Zukunft noch erweitern können. Eben, jetzt haben wir dann eine Mitarbeiterin, die anfängt. Und jetzt ist vielleicht schon das Ziel, dass man dann vielleicht von 4 Teilnehmern vielleicht dann auf 8 aufgeht und das 2-mal im Jahr macht. Dann kommt man auf 16 Kandidaten pro Jahr. Also das ist schon das Ziel, dass wir das erweitern und vergrössern. Und dann gibt's halt wirklich ab und zu Leute, die vielleicht noch nicht so weit sind, wo man vielleicht auch merkt, das ist nicht motivierend genug. Das merkt man einfach, die probieren es einfach mal. Und das ist so ein Austausch, den wir dann auch suchen im Stiftungsrat, wenn auch mit der Tanja Grandi zwar dabei ist, dann schauen wir wirklich, okay, wer sollte wirklich auf das Programm gehen?
Wäre öffentliche Unterstützung von dieser Stiftung nicht auch wünschenswert?
Das wird sich ergeben. Wenn man mal merkt, wie gut das ist, kommt das vielleicht automatisch einmal ein bisschen dazu. Wir haben gesagt, wir wollen unabhängig sein, wir wollen auch nicht politisch irgendwie verbunden sein mit irgendeiner Organisation, sondern man will das wirklich am Ziel getreu können so führen, dass es am meisten Sinn macht für die jungen Talente. Und das sind wir. Und das haben wir auch behalten. Die Unabhängigkeit werden wir auch beibehalten. Aber natürlich ist man froh, wenn die Zulieferer zum Beispiel, ich meine, das sind auch, das ist der Nachwuchs, der da gefördert wird, das sind die zukünftigen Kunden wahrscheinlich auch, dass man halt vielleicht auch dort mal ein bisschen mehr investiert in den Nachwuchs. Und dann ist sicher die Plattform die richtige.
Köche haben oft so eine intrinsische Motivation, ein Perfektionismus auch, wo sie antreibt, oder ein Interesse, eine Leidenschaft, wo sie antreibt. Wie kann man jetzt das auch den Stellenwert im Serviceberuf erhöhen?
Ja, das ist für so etwas kämpfe ich eigentlich auch schon lange, dass man wirklich den Beruf, den Servicestatus, dem auch wieder mehr Wertschätzung gibt. Und vor allem auch von der Gästensicht aus. Ich glaube schon, dass die Pandemie ein bisschen etwas verändert hat, dass man vielleicht auch wieder mal schätzt, dass jemand kommt und serviert und anständig und professionell das macht. Und, aber ich glaube schon, die Wertschätzung für einen Service-Mitarbeiter, ich glaube, das ist schon etwas, wo die ganze Branche da schaffen muss, um einfach auch den Berufsstand nicht aussterben lassen. Und ich plädiere schon seit langem, dass man etwas muss machen für den Berufsstand, eben, dass Awards verleiht, eben für den besten Restaurantleiter zum Beispiel oder für den besten Nachwuchssommelier oder Nachwuchschef der Rat oder wie auch immer, aber dass man einfach das attraktiver macht und sie auch viel mehr pusht und sie auch ein bisschen mehr wahrnimmt. Und das ist etwas, wo man als, wenn man aktiv Gast ist, vielleicht auch mehr wertschätzen muss. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man schätzt, wenn es dann wirklich gut ist. Es gibt aber grosse Unterschiede. Ich glaube schon, dass man, ich glaube, auf den ganzen Berufsstand, auch das Restaurant zu eröffnen, dass man dort vielleicht auch wieder muss, Wirtepatent einführen, dass man dort ein die Standards aufsetzt, den Anspruch, und dass das nicht einfach jeder kann. Ja, ich studiere und du kannst noch in den Service arbeiten, sondern hey, nein. Du musst ein gewisses Talent haben, du musst eine gewisse Leidenschaft haben dafür, und sonst kannst du gar nicht servieren kommen. Und dadurch kannst du einfach nicht dabei eröffnen. Ich mache nicht morgen auch als Kanzlei auf, weil ich das Gefühl habe, ich kenne mich ein bisschen im Recht aus oder ich interessiere mich dafür, sondern das ist auch dort. Es braucht eine Ausbildung, es muss auch ein gewisser Berufsstolz sein, und sonst macht es wirklich die Branche kaputt. Und ich finde, deswegen haben wir auch unsere Uccellini-Stipendienten, das sind auch Service-Mitarbeiter, die auf das Programm gehen können. Und das ist auch dort extrem wichtig, dass die sich weiterbilden können.
Wir machen noch 5 ultraschnelle Fragen zum Schluss. Bitte einfach ohne zu überlegen, nur einfach das eine oder das andere sagen. Seeigel oder Seeteufel?
Seeteufel.
Golf oder VW Golf?
Golf.
YouTube oder Kochbuch?
Kochbuch.
Sagogne oder St. Moritz?
Sagogne.
Haben oder teilen?
Beides.
Vielen Dank, Andreas Caminada.
Danke.
Hat Spass gemacht, mit dir die 13. Ausgabe vom IGO-Podcast realisieren zu können. Ich wünsche dir, deiner Familie und logischerweise auch dem ganzen Team weiterhin viel Erfolg und Relevanz und noch mehr frische Ideen für die Zukunft. Ihnen danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 18. Mai am IGO-Kongress, im Kongress zum Thema Gemeinschaftsgastronomie in der Umweltarena Spreitenbach sehen würden. Bis dahin sagen wir 2 Ciao, an grazie fitsch, a bungens weir.
Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igh.ch.